Genau, so und jetzt kommt dann die Predigt. Gott ist meine Stärke übrigens. Das Thema habe nicht ich mir ausgedacht, sondern der Verband. Wir starten nämlich nicht nur in ein Jahr, wo am Ende live on stage ist, sondern auch in einem Jahr, wo unser Verband 100 Jahre alt wird. Ist ziemlich alt, aber wir sind auch schon 99, ich warne euch nur mal vor, gell? Also Gemeinschaft. Unser Verband hat 100-Jähriges und hat gesagt, er möchte nicht nur ein Highlight hoffentlich im Oktober zusammen machen können, wir lassen uns alle überraschen, sondern das soll sich durchs Jahr ziehen und es gibt das Thema, das heißt mutig glauben. Weil es was ist, was in der Vergangenheit war, hoffentlich jetzt noch ist und auch in der Zukunft. Und darum werden uns auch etliche Predigten ins Nachdenken bringen über dieses Thema mutig glauben aus verschiedenen Perspektiven. So auch diese heute. Und als Kleingruppen soll es auch immer das, was ihr schon als Handout von mir kennt, für alle Predigten geben, dass ihr auch vielleicht als Kleingruppen sagen könnt, yo, wir hängen uns an diese Reihe dran und vertiefen die immer. Also etwa zweimal im Monat gibt es ein Thema zu dieser Predigtreihe, nur damit ihr das auch schon mal abschätzen könnt. So, jetzt habe ich genug vorgeredet und wir starten. Mutig glauben. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein wunderschönes Tal, das idyllisch da liegt. Wer das jetzt anhand des Bildes kennt, der ist echt ein Checker, ey. Das Terrepintental in Israel. Ich war da noch nie, aber Robert und Tabea Andörfer haben dieses schöne Foto gemacht, als sie da hatten. Und so schön das Leben und Orte auf der Erde sein können, wie auch dieses Tal, nicht jede Zeit ist dort unbedingt schön. Können wir von uns ja auch sagen. Wir leben im schönsten Fleck Deutschland, würdet ihr sagen. Ich bin einmal mit zwischen Franken und Schwaben noch hin und her gerissen. Aber ansonsten, wir leben an einem der schönsten Flecken Deutschlands. Das können wir mal festhalten. Und auch der Erde. Und trotzdem ist die Zeit, in der wir leben, ich glaube, da stimmen wir überein, doch immer wieder sehr herausfordernd. Für jeden ganz unterschiedlich. Keine Ahnung, wie es dir im Moment geht, hängt ja nicht nur mit diesem großen Corona-Thema zusammen, sondern auch noch mit dem, was sonst im Leben ist. Also zu der generellen Herausforderung kommt ja das, was in deinem Privatleben, in deinem Job, in deinem Gefühlsleben los ist. Und alles gibt ein großes Potpourri und dann stecken wir drin. Und dann kann es der schönste Ort der Erde sein, wie dieses Terrepintental. Wenn ich das sehe, denke ich mir, vielleicht soll ich doch irgendwann mal nach Israel. Aber die Situation kann trotzdem recht bescheiden sein für einen persönlich. Und solltest du jetzt im Moment zu den Glücklichen gehören, die sagen, ach, selbst Corona ist mir gerade, hey, ich habe frei quasi, ich habe Berufsverbot oder sowas und ich genieße die Zeit dann freudig. Aber ich glaube, du kennst die Situation, die ich gerade versuche zu beschreiben, aus anderen Zeiten von deinem Leben. Ende letzten Jahres ist mir bewusst geworden, ja, wir stecken in dieser Situation und mein Blick und meine Wahrnehmung wird auch immer wieder getrübt und ich denke, boah, wie soll es noch weitergehen? Klar, man kann sich da schon runterziehen lassen, aber ich habe mir gedacht, wir als Christen, wollen wir wirklich nur auf das schauen, was um uns herum ist? Und bei dem Gedanken ist mir klar geworden, okay, es liegt auch daran, was ich damit mache und wo ich meinen Blick drauf richte. Es ist wie in diesem Terrepintental in Israel. Wir tauchen nämlich in eine Geschichte ein, die genau dort gespielt hat, an einem schönen Fleck. Allerdings gab es da auch andere Zeiten, 1020 vor Christus. Die Oberchecker wissen jetzt, wo wir sind. Gell? Nein, also ich glaube, da tut sich jeder noch schwer. Standen sich dort zwei Heere gegenüber, eines links und eines rechts. Ich habe mich gefragt, wie die da überhaupt reingepasst haben. Aber so steht es in der Bibel beschrieben, in 1. Samuel 17, die Philister auf der einen Seite und die Israeliten auf der anderen Seite. Wir befinden uns zur Zeit des Königs Sauls. Da haben immer wieder die Philister in Israel Überfälle begangen. Und dort in diesem Tal standen sie sich schon eine ganze Weile gegenüber und jeden Morgen und jeden Abend ist dasselbe passiert. Ein Mann ist vorgetreten und hat das ganze Heer Israels verhöhnt, verspottet. Ein Zweikampf sollte es richten, würde viele Menschenleben retten, aber kein Israelit hat gewagt, diesem Mann gegenüberzutreten. Ich glaube, jetzt ahnen doch schon viele, wo wir uns befinden. 1. Samuel 17. Ich lese mal ein paar Verse vor. 40 Tage lang am Morgen und am Abend baute sich der Philister vor den Israeliten auf. Das Heer der Israeliten zog mit Geschrei und Schlachtrufen in den Kampf. Schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. Goliath, der Philister aus Gat, trat aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervor und sagte wie zuvor die gleichen Worte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Fragten die Männer Israels. Er kommt nur, um Israel zu verspotten. Vielleicht erst mal so weit. Das waren jetzt ein paar einzelne Verse, ich habe ein paar übersprungen. Nur wer selber mitgelesen hat, hat es vielleicht gemerkt. Goliath, der Philister, sorgt dafür, dass tapfere Männer weiche Knie bekommen. Und ja, seine Erscheinung war wirklich eine Herausforderung. Ja, die Bibel beschreibt ihn an der Stelle auch ein bisschen früher, Vers 4. Er war etwa 6 Ellen und eine Spanne groß. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5000 Schekel Bronze wog. Außerdem trug er bronzene Beinschienen und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast 600 Schekel Eisen wog. Ein Schildträger ging vor ihm her. Wer nicht so schnell übersetzen kann, gut 3 Meter groß, also von der Statur her, muss man sich mal vorstellen, noch einen guten Meter größer als ich oder fast 1,5 Meter größer als ich. Das ist schon eine krasse Erscheinung. Ich bin schon bei 2,20, zucke ich schon oft zusammen. Mein Schwager ist gut 2 Meter. Das ist schon eine stattliche Erscheinung, wenn der Kerl dann noch ordentlich Muskeln hat, wovon ich ausgehe, der war Krieger. Außerdem hat er ja nebenbei eine 60-Kilo-Panzerung rumgetragen. 60-Kilo-Panzerung, ja. Ich würde da nicht mehr viele Schritte tun. Und dann noch so ein Speer mit einer 7 Kilo Eisenspitze. Also nur die Spitze hat 7 Kilo gewogen und der Speer war irgendwie so ein besserer Baum. Das hat der Kerl wenn man sich das mal kurz vorstellt, wie dieser Muskelberg vor einem steht. Wer würde keine weiche Knie bekommen? Also ich nicht. Ja, auch nicht. Euch sehe ich nicht, tut mir leid. Also dann doch lieber den sicheren Weg wählen, ein paar Minuten verspotten lassen, ein paar spröde Sprüche anhören und dann zwar weiterhin diese Gefahr auf der anderen Seite des Tales sehen, aber mein Leben ist zumindest noch einen Tag länger. Also ich muss ehrlich zugeben, wenn man die Geschichte mal so rum anfängt und nicht so, wie sie sofort im Kopf anfängt, dann muss ich schon sagen, ich kann die Israeliten verstehen. Ja. Die Realität war bedrückend und die Situation eigentlich aussichtslos. Wie sollte das funktionieren, dass irgendjemand, wir Normalos, diese Kampfmaschine besiegt? Das geht nicht, das ist unmöglich. Und vielleicht geht es dir im Moment auch so. Nicht mit Goliath. Der ist dir wahrscheinlich herzlich egal in deinem Alltag. Aber mit deinem Goliath, ob der jetzt Corona oder was anderes oder eine Mischung aus allem heißt, keine Ahnung. Vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, am liebsten Tür zu, Bettdecke hoch, Ruhe, gar nicht groß drüber nachdenken. Hoffentlich passiert irgendwas, damit es irgendwie weitergeht. Weil ich glaube, das haben die Israeliten schon gehofft. So irgendwie, vielleicht erschlägt ihn ja der Blitz. Oder er wacht einfach nicht mehr auf, dieser Goliath. Oder er fällt tot um. Wäre doch auch schön anzusehen, oder? Ja, also irgendwas. Hauptsache, irgendwas passiert und nicht ich. Und ich glaube, uns geht es in dieser Corona-Zeit in manchen Momenten, ich will nicht sagen immer, auch so. Da haben wir so eine Schockstarre und denken uns, jetzt vielleicht noch mal mehr Einschränkung. Ich kann doch jetzt schon nicht mehr. Wie soll das noch gehen? Was soll dann überhaupt noch gehen? Also ich merke, wie das bei mir auch so ist. Ja, man kann das ganz gut verdrängen. Ich kann das auch relativ gut, Dinge zu verdrängen. Selbst Corona kann man verdrängen. Aber ist das die Lösung? Und wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass Corona die einzige Herausforderung in deinem Leben sein kann. Es gibt ja im Moment noch vieles, vieles andere, was einem persönlich, privat, in Beziehungen oder nicht vorhandenen Beziehungen und Ähnlichem belasten kann. Und dieser Potpourri, der kann uns fertig machen. Augen zu und warten, was passiert. An der Stelle habe ich mich gefragt, vor allem mit diesem Titel Mutig Glauben, ist das unsere Berufung als Christen? Warten? Immer nur warten? Dass vielleicht irgendwann mal was passiert? Wären langweilige Predigen in nächster Zeit, kann ich euch schon versprechen. Also nicht nur deswegen, aber ich habe mich ernsthaft gefragt, also ich habe ja auch letztes Jahr mitgekriegt wie ihr, dieses Auf und Ab, dieses Hin und Her, und ich habe mich am Jahresende eben wirklich gefragt, wollen wir so weitermachen? Und nein, wir dürfen und können vieles nicht machen, keine Frage. Aber wollen wir trotzdem einfach so weitermachen, mit dieser innerlichen Einstellung, wir warten? Wir als Gemeinde haben schon viel versucht, bitte. Also ich will das jetzt nicht schmälern, und ich weiß auch, ihr als Vereinzelne habt vieles versucht, und dafür bin ich echt dankbar, dass wir immer wieder Schritte gegangen sind, dass wir überhaupt Gottesdienste machen können, dass wir vieles online machen, dass ihr euch auf ganz vieles eingelassen habt, was überhaupt noch da ist. Das finde ich schön und das freut mich. Und ich hoffe aber, wir lassen uns eben nicht von dem, was vor uns steht, entmutigen, sondern wir gehen weiter, Schritte. Ich kann die Angst verstehen, die da ist. Dieses, nützt es überhaupt was? Und in mancher hauptamtlichen Runde saßen wir und haben uns gefragt, sollen wir jetzt überhaupt planen? Ja, wir sollen, sage ich jetzt mal zwischendurch. Schauen wir mal in die Geschichte weiter rein, was dann passiert. Vers 20. Die Szene wechselt völlig, nur so. David überließ die Schafe der Obhut eines Hirten und machte sich mit den Geschenken früh am nächsten Morgen auf den Weg, wie Isai es ihm befohlen hatte. Er traf gerade im Lager ein, als das Heer mit Geschrei und Schlachtruf in den Kampf zog. Schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Während er mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath, der Philister aus Gath, aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervortrat und wieder, wie zuvor, die gleichen Worte sagte, sodass David es hörte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? David fragt dann noch ein bisschen weiter durch. Dann wurde Saul über Davids Fragen unterrichtet und er ließ David holen. Also die Situation ist folgende. David war der Kleine, der noch daheim die Schafe gehütet hat. Seine drei Brüder wurden einberufen, aber die Proviantversorgung lief damals so, dass immer wieder Verwandte den Leuten was gebracht haben. Und an diesem Tag hatte Isai zu David gesagt, schnapp dir die Brotzeit und bring sie deinen Brüdern am Schlachtfeld. Ja. Ihr wisst, Schlachtfeld. Und David geht und er findet eine Situation, mit der er nicht gerechnet hatte. Beleidigungen Gott gegenüber. Und er nimmt die persönlich und hängt sich da rein und fragt sich doch, läuft das schon länger so? Wie ist das gerade? Und warum tritt da keiner gegen den an? Und das kommt dem König Saul zu Ohren. Schauen wir uns mal den Dialog der beiden an. David ist also bei Saul. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch noch ein Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut so, sagte er. Der Herr ist mit dir. Er gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin darin nicht gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. So war das mal. Das Gespräch bringt erstmal die Fakten auf den Tisch. Erstens, David ist kein Krieger. Der ist ein Hirtenjunge. Das ist das, was er gelernt hat. Nicht mehr, auch nicht weniger. Gut. Im Gegensatz dazu ist Goliath eine Kampfmaschine. Ein von Jugend an trainierter Muskelberg. Für Saul ist damit die Sache klar. Den Knirps, den brauche ich da nicht reinschicken. David gibt aber trotzdem nicht auf. Er greift zurück in sein Leben und schildert eine Erfahrung oder eigentlich ein Potpourri aus Erfahrungen. Ja, er gibt klar zu, nein, ich bin kein Krieger, ich bin nur ein Hirte. Ja? Aber ich habe Erfahrung. Und das Spannende ist, mit was er Erfahrung hat. Ja, mit Löwen und Bären zu kämpfen. Ich bin froh, dass ich kein Hirte bin. Also mancher Kampf zwischen Menschen ist auch nicht ohne, aber das ist schon eine andere Kategorie. Aber das ist nicht unbedingt das Entscheidende, sondern die Erfahrung, die er damit teilt. Der Herr, Vers 37, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Das ist der Knackpunkt. Das ist die Erfahrung, die David in dem Moment abruft und wo er sagt, das habe ich so oft in meinem Leben erlebt. Und das werde ich auch jetzt hier wieder erleben. Auch wenn die äußeren Umstände völlig anders aussehen. Und Saul willigt, ich finde, echt sehr schnell ein an der Stelle. Ich hätte gerne gewusst, ob das wirklich der ganze Dialog war, der damals lief. Keine Ahnung, will ich auch keine Äußerung zu abgeben, aber es ist einfach spannend. Er hält fest, okay, der Herr ist anscheinend mit dir. Oh gut, dann geh mal. So viel ist anscheinend auch sogar noch in Sauls Gedächtnis. Seine Gottesbeziehung hat schon etwa 15 Jahre vorher eigentlich aufgehört. Da hat ihn Gott als König verworfen. Schon 15 Jahre vorher war das etwa. Und trotzdem ist noch so viel in Saul da, dass er wusste, wenn Gott mitgeht, dann ist vieles möglich, was auf den ersten Blick nicht möglich scheint. Und David überträgt eine Glaubenserfahrung auf das, was jetzt passiert. Und das war der Schlüssel, der seine Perspektive verändert hat. Goliath war genauso groß. Die Rüstung war genauso gut. Der Speer war genauso schwer. Also das Erscheinungsbild war dasselbe. Und trotzdem war der Blickwinkel von David ein völlig anderer. Und der einzige Grund war, dass er eine Erfahrung von Gott im Kopf hatte. Und den Blick nicht von dieser Gefahr, also doch, er hat ihn von dieser Gefahr genommen und bei Gott gelassen. Das war der Unterschied. Und ich weiß, dass es das auch heute noch gibt. Also wenn ihr mich so seht und hört und erlebt, dann glaubt ja jeder, ich bin jemand, der super gerne und super viel redet. Dem das total leicht fällt. Und ich muss zugeben, Predigen fällt mir mittlerweile auch recht leicht. Gott hat mich da recht verändert. Aber bei vielen Gesprächen geht es mir heute noch so, dass ich da sitze und mir denke, Gott, soll ich jetzt was sagen? Und was soll ich jetzt sagen? Seelsorgegespräche, persönliche Gespräche und anderes. Und ich habe es oft genug erlebt. Und ich hatte nie das Gefühl, dass es in dem Moment so war, dass Gott mir die richtigen Worte gegeben hat. Und manchmal waren die richtigen Worte sehr wenige und es war richtig nicht viel zu sagen oder nichts. Und manchmal waren die richtigen Worte ziemlich ausführlich. Und auch da habe ich erlebt, es war richtig. Ich habe mich in dem Moment nie so gefühlt, als hätte ich jetzt alles im Griff. Sondern ich habe ganz oft alles vor Gott hingeworfen. Und falls ihr mal eins zu eins gegen mir gegenüber sitzt, dann könnt ihr euch vorstellen, es ist jetzt in dem Moment genauso. Weil es geht mir jetzt noch oft so. Ich habe zwar diese Erfahrung, aber ich muss mich immer wieder daran erinnern, okay, Gott wird dieses Gespräch führen. Ich erinnere mich auch jeden Sonntag dran, Gott wird diese Predigt nutzen, weil wichtig ist nicht, was ich sage, sondern das, was Gott dir ins Herz legt heute. Egal, ob du vom Fernseh, PC sitzt oder heute Morgen hier. Nicht meine Worte sind wichtig, sondern das, was Gott damit tut. Und ich will auch dich daran erinnern. Ich weiß nicht, wo du so eine Situation in deinem Leben schon erlebt hast, wo du sagen kannst, ja, stimmt. An der Stelle habe ich es gemerkt. Und das gibt's ja, bei mir ist es Reden und auch viele andere Dinge. Es gibt es ganz verschieden. Bei David wird es sein, so viel verrate ich, Spoiler, dass Gott eingreift. Das Volk Israel kennt das in seiner Geschichte an verschiedensten Stellen. Auszug aus Ägypten will ich mal so quer einwerfen. Ein Volk unbewaffnet von Sklaven und hinter ihm ein ägyptisches Heer. Kein Problem für Gott. Für die Israeliten in dem Moment schon. Aber Gott hat sie durchgebracht. Und wir erleben immer wieder, wie Gott in solchen Situationen treu ist. Natürlich ist das kein Freifahrtschein. Gott handelt da, wo er will, nicht da, wo ich will immer. Und wenn ich jetzt in die Geschichte dieser Gemeinde schaue, so als letztes kleines Beispiel, dann weiß ich, dann kann ich zwar nicht sagen, das ist die Geschichte, wo ich dabei war, aber dann weiß ich aus euren Erzählungen, ihr habt das schon erlebt. Nicht, wenn man es ganz auf den Punkt bringen will, schaut euch einfach kurz um. Dieses Haus ist meiner Meinung nach und von den Erzählungen, die zu mir gedrungen sind, genauso ein Erlebnis. Da wurde das Kleine, was bei euch vorhanden war, mit viel Mut Gott vor die Füße geworfen. Und er hat euch uns beschenkt. An vielen Stellen. Und es ist ja nicht nur das Gebäude, sondern es ist auch das, was drinnen passiert ist. Bitte nicht alles auf Steine reduzieren. Sondern alles, was drinnen passiert ist. Ein Glaubensschritt. Nicht blauäugig, sondern mutig. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Blauäugig und mutig. Weil auch David, vielleicht ist es euch aufgefallen, war nicht blauäugig. Also wenn man das äußerlich bewertet, müsste man sagen, er hätte auf jeden Fall diese Rüstung von Saul behalten müssen. Ja, dann hätte er wenigstens ein bisschen Schutz gehabt, ein bisschen Sicherheit. Aber David hat gemerkt, das ist nicht mein Tool. Damit kann ich das nicht, das behindert mich sogar. Und ganz oft sehen wir ja andere Menschen und denken uns, ja genau, der kann es, wenn ich es so mache, dann könnte es vielleicht klappen. Vergiss es. Wenn David mit Sauls Möglichkeiten diesen Kampf geführt hätte, dann wäre auch einer gestorben. Aber der andere wahrscheinlich. Sondern David hat gemerkt in dem Moment, nein, ich darf mir auch von anderen jetzt nichts aufdrängen lassen. Sondern ich trete diesem Goliath mit dem entgegen, was ich habe. Wie ich bin, mit meinen Fähigkeiten, ja? Also, er ist nicht einfach blauäugig reingerannt und gesagt, irgendwie will er schon. Er hat sich vorbereitet, kommen wir gleich zu. Aber mit seinen Fähigkeiten und nicht mit einem anderen Setting. Kommen wir zur Vorbereitung, Vers 40. Dann holte er 5 glatte Kiesel aus einem Bach und legte sie in seine Hirtentasche. Und so näherte er sich, bewaffnet nur mit seinem Hirtenstab und seiner Schleuder, dem Philister. Der Philister trat David entgegen, sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen sonnengebräunten, gut aussehenden Jungen. »Bin ich ein Hund?« rief er David zu. »Dass du mit einem Stock auf mich zukommst?« Und er verfluchte David im Namen seiner Götter. »Komm herüber, ich werf dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vor«, rief er David zu. David rief zurück, »Du trittst mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß entgegen, ich aber komme im Namen des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben.« Also ich kann Goliath verstehen. Er hatte sicher mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Da steht vor ihm so ein Popelfurz, so ein kleiner Grünschnabel, ja? Offensichtlich hat er nichts in der Hand außer einem besseren Stecken und so einen kleinen Lederdings da. Wollen wir jetzt irgendwie Ponyreiten spielen? Ja? Also ich kann ihn verstehen, dass er sagt, jetzt haben sie einen völligen Knall. Das wird ja lächerlich. Da muss ich mich ja nicht mal richtig bewegen. Das kann ja mein Schwertträger erledigen. Das ist, wollen sie mich verarschen? Und David hält genau das fest, was er gemacht hat. Ich, nein, nicht ich trete dir gegenüber, sondern er hat anders angefangen. Heute wird dich der Herr besiegen. Weil ich glaube, das ist wichtig, diese Kleinigkeit wahrzunehmen. Es fängt da an, kommt dann auch nochmal in Vers 47. Der Herr steht im Mittelpunkt, Gott, nicht David, dieser kleine Hirtenjunge mit seinem Stecken, sondern Gott ist es, der handelt und David ist es, der es ausführt. Der Herr wird dich besiegen und ich will dich töten. Aber besiegt hat dich der Herr. Und die Reihenfolge ist da ziemlich wichtig. Schauen wir uns an, wie das dann live aussieht, 48. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er griff in seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus, schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn. Der Stein bohrte sich in, also wer jetzt Blut nicht sehen kann und so Augen zu, bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn, und weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Blutrünstig, gell? Aber so wie David angekündigt hat, passiert es. Gott besiegt diesen Menschen. David hätte dastehen können und warten, dass ein Blitz kommt, ich habe es vorhin schon gesagt, oder irgendwas anders passiert, aber er tut das, was er kann, das Einzige. Er nimmt irgendwie so einen kleinen Stein, keine Ahnung, er ist arg viel größer, war er glaube ich nicht, kleinen Stein und schleudert ihn. Er lässt sich von der sichtbaren Realität nicht entmutigen, er findet klare Worte, er bezeugt Gott und er geht los im Wissen, dass Gott handeln muss. Also er wusste zwar um seine Fähigkeiten, aber die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist bei vieler Übung trotzdem immer noch so, also tödlich zu treffen ist trotzdem nicht ganz so hoch. Also trotz vieler Übung. Er muss mit genug Wucht einschlagen, an der richtigen Stelle. Sonst gibt es nur ein paar bessere Schrammen. Aber Gott hat das genutzt, um den Rest dazu zu tun. Und im Verhältnis zur Übermacht von Goliath war David ein Nichts. Aber im Verhältnis zur Übermacht von Gott ist Goliath ein Nichts. Also diese Dimension dürfen wir uns immer wieder im Kopf machen. David besiegt Goliath mit menschlich völlig unzureichenden Mitteln. Und ich weiß, dass das Glauben ausmacht. Das haben wir als Gemeinde schon erlebt und das habe auch ich schon erlebt. Meine ersten Predigten waren ganz anders wie diese hier. Ich war immer froh, dass ich nicht umgefallen bin vor lauter Zittern. Gott die unzureichenden Mittel anvertrauen und erwarten, dass er was draus macht. Egal, ob das bei Predigten, bei Kleingruppenleitung ist, bei irgendwas Handwerklichen, alles, was wir Gott zur Verfügung stellen, sollen wir so gut, wie wir es können, machen. Das hat David auch gemacht. Und den Rest wird Gott machen. In diesem Vertrauen sollen wir losgehen, dürfen wir losgehen. Nicht blauäugig, aber in dem Bewusstsein, dass es reichen wird. Und das Entscheidende ist der Kontakt zu Gott. Weil wenn Gott nicht handeln will, dann wird auch nichts passieren. Aber David wusste in dieser Situation ganz klar, Gott wird handeln. Wie sicher er sich war, der Text gibt keine Auskunft dazu. Wie er das rausgefunden hat, wir wissen es nicht. Ihm war nur klar, das geht so nicht weiter. Der lästert Gott. Gott will das ändern und wird das ändern. Und ich bin der, den er benutzt. Und in diesem Sinn wünsche ich dir viele gute Erfahrungen. Nicht nur in diesem Jahr, aber vielleicht auch in diesem Jahr. Und ich ermutige dich jetzt nicht rauszugehen und schnell Kieselsteine zu suchen, aber ich ermutige dich wirklich, diese Karte zu nehmen, von der Gary vorhin geredet hat. Oder Steffi war es. Und zu sagen, ich sammle keine 3 Kieselsteine, ich sammle jetzt 3 Namen. Und die werfe ich dann auch nicht durch die Gegend, aber immer wieder vor Gott hin. Und dann erwarte ich, dass Gott mein kleines Gebet und das, was dann im Jahr über auch noch passiert vielleicht, wo Gott dir sagt, so und jetzt nicht nur beten, auch mal reden über den Zaun. Oder wo auch immer. Dass Gott das nutzt und was draus macht. Ich hoffe nicht, dass eure Leute tot umfallen dann. Ja? Aber ich hoffe, dass sie aus Ehrfurcht vor Gott umfallen. Auf ihre Knie. Und das wünsche ich uns und da möchte ich uns wirklich Mut machen, uns nicht von den äußeren Umständen gefangen nehmen zu lassen und zu sagen, klappt eh nicht, wird eh nichts oder zumindest nicht gescheit und lass mal lieber gleich. Nein, wir gehen mutig voran. Und wenn es zum Schluss nicht geklappt hat, dann war das Gottes Sache, aber nicht unsere. Und wir tun unsere Kleinigkeiten. Und was eure Kleinigkeit so ist, darüber betet einfach mal. Wo euer Bereich ist, wo ihr euch vielleicht einbringen könnt oder auch nicht und dafür was ganz anderes tun, keine Ahnung. Das ist, macht ihr bitte mit Gott aus, aber macht es mit ihm aus. Und geht mutig voran. Gott segne euch dabei. Amen. Ich habe euch noch 3 Fragen mitgebracht und wie gesagt auch wieder ein Handout. Wer das haben will, unter anderem auch, um als Kleingruppe über das heute nochmal nachzudenken, schreibt mir ein E-Mail oder nehmt es euch draußen mit. Genau. Gott segne euch. Und wie gesagt, überlegt euch, wo Gott euch gebrauchen will und wo ihr in diesem Jahr und weiter mutig vorangehen wollt.